Wer schreibt denn sowas?
Die Moderne.
Wir befinden uns so etwa im Jahr 1890.
Ich breche an.
Sie?
Die Moderne bricht an.
Sie sind die Moderne?
Ja, die Moderne. Ende der Traditionen in Geschichte, in Technik und natürlich Literatur. Neue Formen, Experimente, Kämpfe, Autonomie, Vieldeutigkeit, Vielstimmigkeit.
Verwirrend.
Deswegen bin ich hier, um Ihnen ein wenig zu helfen, mich zu erklären. Mich und meinen Grundsatz, il faut être absolument modern.
Sagt der französische Dichter Mallarmé, man muss absolut oder kompromisslos modern sein.
Oui.
Und was hieß das in Deutschland so um 1890?
Die Herrschaft des Naturalismus ist vorüber. Seine Rolle ist ausgespielt, sein Zauber ist gebrochen.
Sagt der österreichische Dichter Hugo von Hofmannsthal.
Einer meiner besten Schüler aus dieser Zeit, ein Lyriker.
Schön ist mein Garten mit den goldenen Bäumen, den Blättern, die mit Silbersäuseln zittern, dem Diamantentau, den Wappengittern, dem Klang des Gong, bei dem die Wappen träumen.
Klingt nicht sehr naturalistisch. Stimmt, eher kunstvoll, ästhetisch. Aber was ist denn daran modern?
Es hat einfach keinen Zweck.
Ich muss schon bitten, ja?
Ich meine nicht Sie, sondern das Gedicht. Das Gedicht ist zum höchsten geistigen Genusse da. Eine Zweckdichtung gibt es nicht, sagt Stefan George.
Also, Dichtung hat keinen Zweck, sie ist der Zweck.
Ui.
Eine Literatur, die nicht mehr für ihre Leser da ist?
Ach was. Eine Literatur, die versucht, immer besser zu werden, immer kunstvoller, immer wirklicher. Gedichte so real wie Skulpturen. Gedichte, von denen man sagen kann, da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern.
Ich? Ich muss mein Leben ändern?
Sie auch. Alle, schreibt Rainer Maria Rilke.
1875 bis 1926.
Danke. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt.
Der Panther, das kenne ich. Ich werde sofort mein Leben ändern.
Brav.
Rilke gehört ja auch noch zum Ästhetizismus.
Ja, oder zum Symbolismus. Oder warum nicht zum Impressionismus? Oder vielleicht zum literarischen Jugendstil? Oder zum Fin des Siècles?
Ein schillernder Begriff für die Zeit um die Jahrhundertwende.
Sehr schillernd. Man war zugleich kränklich und stark, provokant und auf eine schicke Art müde, verbraucht und dekadent.
Dekadent und modern?
Keine Moderne ohne Dekadenz. Erstmal muss alles den Bach runtergehen, damit etwas Neues kommen kann. Der artistische Übermensch zum Beispiel. So einer, der die alten Götzen zertrümmert und fröhlich in die Zukunft schreitet. Friedrich Nietzsche.
Damit es Kunst gibt, damit es irgendein ästhetisches Tun und Schauen gibt, dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich. Der Rausch. Der Rausch muss erst die Erregbarkeit der ganzen Maschine gesteigert haben. Eher kommt es zu keiner Kunst.
Groß, schwül, rauschhaft, ästhetisch, pervers, dekadent. Gott sei Dank gibt es ja auch um diese Zeit normale und bürgerliche Dichter wie Thomas Mann.
Vielleicht meinen Sie ja die Buddenbrooks.
Ja, die meine ich.
Die Buddenbrooks. Verfall einer Familie, fertiggestellt 1901. Der Roman porträtiert 3 Generationen einer Lübecker Kaufmannsfamilie und wird ein großer Erfolg. Sein Thema ist aber eigentlich zeittypisch Dekadenz. Ein einstmals robustes, alltagstüchtiges Händlergeschlecht verfällt.
Ich wälze Welt. Ich röchle Raub. Und nächtens nackte ich im Glück. Es ringt kein Tod, es stinkt kein Staub. Mich, ich begriff, zur Welt zurück.
Gottfried Benn.
Stimmt.
Gottfried Benn. 1886 bis 1956. Lyriker. Erregte 1912 Aufsehen mit dem Gedichtzyklus Morge.
Zu Deutsch Leichenhalle. Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte eine dunkelhell-lila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt...
Wasserleichen, Krebskranke im Endstadium, Mordopfer. Das kannten Sie als Arzt, alles aus der Pathologie. Und machten daraus Literatur.
Eben. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist nur Literatur. Form, Kunst und wenn es Sie beruhigt, dürfen Sie es auch Expressionismus nennen.
Expressionismus. Sammelbezeichnung für die Literatur einer Generation, etwa ab 1910. Die Sprache wird subjektiv, leidenschaftlich übersteigert, manchmal bis zur Grenze des Sagbaren, um extreme Erfahrungen auszudrücken.
Das hat Ihre Assistentin gut gesagt.
Ich bin Sprecherin.
Oh. Aber was da alles im weiteren Sinne expressionistisch hieß, das war sehr verschieden. Grotesk, satirisch bei Jakob van Hoddis.
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, in allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei, und an den Küsten, liest man, steigt die Flut.
Ekstatisch rauschhaft bei Ernst Stadler.
Wir fliegen aufgehoben königlich durch nachtentrissene Luft hoch übern Strom. O Biegung der Millionen Lichter, stumme Wacht von deren...
Und zart klangverliebt bei Else Lasker Schüler.
Deine Seele, die die meine liebet, ist verwirkt mit ihr im Teppich Tibet. Strahl in Strahl, verliebte Farbe, Sterne, die sich himmellang umwarben.
Beeindruckend. Mit etwas Nachdenken lässt sich sicher Gemeinsames finden.
Sie sollten nicht zu viel nachdenken. Das Gehirn ist ein Irrweg, schrieb ich damals. Aber wenn Sie wollen, dürfen Sie gerne die Dichtung dieser Zeit als eines sehen, als künstlerische Revolte gegen eine stumpfe Zeit.
Viele expressionistische Dichter haben ja ihre Zeit so sehr gehasst, dass sie lieber einen Krieg wollten.
Den Krieg wollten? Naja. Sie wollten, dass irgendetwas passiert, um die stickige Luft aus den historistischen Wohnzimmern zu lassen.
Aber das, was dann passierte, war der Krieg.
Sie entschuldigen mich. Ich muss meine patriotische Pflicht erfüllen.
»1914. Der Erste Weltkrieg wird zunächst allgemein bejubelt. Viele Dichter melden sich freiwillig. Gottfried Benn wird Militärarzt. Georg Heim, Ernst Stadler, August Stramm und viele andere fallen. Der Krieg zeigt sein wahres Gesicht.
»In dieser großen Zeit, die ich noch gekannt habe, wie sie so klein war.«
Das ist Karl Kraus, ein Wiener Satiriker. Er teilt die Begeisterung von Anfang an nicht und schreibt als einer von wenigen im Krieg gegen den Krieg.
»Ich weiß genau, dass es zu Zeiten notwendig ist, Absatzgebiete in Schlachtfelder zu verwandeln, damit aus diesen wieder Absatzgebiete werden. Aber eines trüben Tages sieht man heller und fragt, ob es denn richtig ist, den Weg, der von Gott wegführt, so zielbewusst mit keinem Schritt zu verfehlen.«
Kraus hält der Kriegspropaganda ihre überlebten Phrasen vor. Heldentum, Glorie und Vaterland stehen in groteskem Kontrast zu Materialschlachten und Massensterben in den Schützengräben. Der Satiriker beschwört in einem gigantischen Drama die letzten Tage der Menschheit.
»Der Sturm gelang, die Nacht war wild. Zerstört ist Gottes Ebenbild.
Brüder reckt zermarterte Hand, flammender, freudiger Ton.
1918, der Krieg ist endlich vorbei.
Schreite durch unser freies Land, Revolution, Revolution.
Und die Moderne ist wieder da.
Wieso wieder? Der Krieg war doch auch modern.
Aber Frau Moderne, Sie singen zum ersten Mal in Deutschland von Revolution. Geht es in den 20er Jahren nicht mehr um Ästhetik und La Pola?
Doch, alles noch da. Auch der expressionistische Stil, aber mit anderen Akzenten. Es wird zum Beispiel mehr Prosa geschrieben, offenbar eine geeignete Form, moderne Erfahrungen wiederzugeben.
Was sind denn moderne Erfahrungen?
Alle. Aber ganz speziell die irritierenden, verstörenden, rätselhaften. Ganz speziell bei Franz Kafka.
Franz Kafka, 1883 bis 1924. Die Hauptfiguren seiner bekanntesten Erzählungen und Romane werden von rätselhaften und bedrohlichen Mächten aus ihrem Alltag gerissen. In »Die Verwandlung« erwacht Gregor Samsa als riesiges Insekt. In »Der Prozess« gerät Josef K. in die Mühlen einer undurchschaubaren Justiz. Thema ist oft die Machtlosigkeit des Einzelnen vor Institutionen, vom anonymen Gesetz zur väterlichen Autorität.
Jetzt wird es wirklich modern.
Aber schon wieder sehr viele widersprüchliche Tendenzen durcheinander.
Na, das haben Sie ja jetzt begriffen, dass das typisch für mich ist. Wer sich allzu naiv in das bunte Chaos der modernen Literatur hineinstürzt, dem geht es wie Franz Bieberkopf in Berlin-Alexanderplatz.
Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin, 1878 bis 1957. Der Roman handelt von Franz Bieberkopf, der aus dem Gefängnis entlassen wird und sich in Berlin der 20er Jahre zurechtfinden muss. Döblin montiert Fahrpläne, Plakate, Zeitungstitel in den Text. Er schildert den Bewusstseinsstrom eines Menschen, der von den Sinneseindrücken und den moralischen Anforderungen seiner Umwelt überfordert ist. Der eigentliche Held des Romans ist der Lebensraum des modernen Menschen, die Großstadt.
Asphaltliteraten, entartet, wurzlos, undeutsch, raus!
Oh nein, nicht diese Töne! Ich bin weg!
Oh, jetzt haben Sie die Moderne vertrieben. Oh, Herr Ben, Sie sind das. Sie hörten sich fast an wie dieser...
Ich habe mich nur verstellt.
Aber ziemlich gut. Eigentlich sind Sie doch selber so ein entarteter Asphaltliterat.
Ja, naja, damals, 1933, sah ich das kurz anders.
1933 übernahm Adolf Hitler die Macht in Deutschland. Die Nazis machten sehr früh klar, was sie von der modernen Literatur hielten. Am 10. Mai wurden die Werke der angesehensten Dichter öffentlich verbrannt. 2500 Schriftsteller gingen ins Exil.
Es blieben vor allem die Mitglieder der Reichsschrifttumskammer. Voraussetzung: Rassereinheit. Und ein Bekenntnis zu Adolf Hitler.
Man kann sich vorstellen, was da geschrieben wurde.
Brand am Skagerrak, Volk ohne Raum, der Wehrwolf, Sieben vor Verdun, der Hitlerjunge Quecks.
Völkischer Müll in einer Sprache voller soldatischer und bäuerlicher Klischees von vorgestern. Vom einfältigen Heimatbildchen zu antisemitischen Hetzgedichten.
Herr Ben, Sie haben das aber doch zuerst gerechtfertigt. 1934 haben Sie den Emigranten noch erklärt, dass das Hitlerreich der Durchbruch einer Naturmacht sei, gegen die es nichts zu argumentieren gebe.
Ich verteidige mich auch gar nicht. Im Grunde genommen habe ich eben nichts von Politik verstanden. Und sie hat mich auch nicht interessiert. Mir ist es immer nur um künstlerische Fragen gegangen, ästhetische...
Sie haben sich in den 30er Jahren zurückgezogen, in die innere Emigration, wie einige andere Dagebliebene, die nicht mit den Nazis sympathisierten und die ihr Unbehagen am Lauf der Dinge so als sehr allgemeinen seelischen Widerstand artikulierten. Ernst Wiechert, Oskar Loerke...
Und ich... Wo alles sich durch Glück beweist und tauscht den Blick und tauscht die Ringe im Weingeruch, im Rausch der Dinge, dienst du dem Gegen, Glück dem Geist.
Wahrlich, ich lebe in finsteren Zeiten.
Bertolt Brecht, mit Ihnen hätten wir auch in den 20ern schon sprechen können. Da wäre es unterhaltsamer gewesen.
Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt?
Sie sind einer von 2500 Schriftstellern im Exil. Sie waren in Dänemark, Schweden, Finnland, kurz in der Sowjetunion, schließlich in den USA. Sie haben gegen Hitler und für eine sozialistische Revolution geschrieben und über das Fremdsein in der Fremde.
Verjagt aus meinem Land muss ich nun sehen, wie ich zu einem neuen Laden komme, einer Schenke, wo ich verkaufen kann, das, was ich denke.
Die wenigsten Flüchtlinge wurden heimisch in den Gastländern. Einige nahmen sich auf der Flucht das Leben. Stefan Zweig, Walter Benjamin, Kurt Tucholsky. Einige verstummten, andere schrieben wenig. Dennoch entstanden wichtige Werke im Exil. Thomas Manns, Dr. Faustus und Lotte in Weimar. Jugend ohne Gott von Ödön von Horvath. Und Sie, Herr Brecht, schrieben neben vielen Gedichten einige Ihrer bis heute gespielten Theaterstücke auf der Flucht.
Mutter Courage, 1939. Von einer Frau, der Krieg alles nimmt und die trotzdem versucht, von ihm zu leben. Der kaukasische Kreidekreis, 1944. Eine modernisierte Parabel von Menschlichkeit und Liebe in Kriegszeiten. Und... Der gute Mensch von Sezuan, 1943, über die Schwierigkeit, gut zu sein und trotzdem zu überleben, mit dem berühmten Ende.
Was meint die Kommentatorin?
Ich bin Sprecherin und ich meine das berühmteste offene Ende der deutschen Literatur.
Verehrtes Publikum, jetzt kein Verdruss. Wir wissen selbst, das ist kein rechter Schluss. Wir stehen bestürzt und sehen betroffen den Vorhang zu. Und alle Fragen offen.
Bis Zum nächsten Mal.
Fertig!